Willkommen zu Fragen an die Polizeigeschichte. In dieser Reihe gehen wir spannenden und manchmal auch unbequemen Fragen zur Geschichte der Polizei nach. Wir schauen zurück, um besser zu verstehen, was staatliche Verantwortung, Recht und Ordnung damals und heute bedeuten. Für diese Folge schauen wir auf ein Thema, das viele noch sehr präsent haben. Den Tod von George Floyd im Mai 2020 und die große Debatte über strukturellen Rassismus in der Polizei der USA als Reaktion darauf. Unser Poster zeigt ein Graffiti-Porträt von George Floyd mit den Worten »I can't breathe«. Dieser Satz wurde später zu einer Art Symbol, nicht nur für diesen Fall, sondern für ein größeres Problem und eine lange Geschichte. Und genau darum geht es heute. Wir fragen uns, was zeigt der Fall George Floyd über die Geschichte von Rassismus, Polizei und staatlicher Gewalt in den USA? Warum wurde sein Tod zum globalen Symbol? Und warum ist es für uns hier in Deutschland und in der Polizeiausbildung wichtig, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen? Gehen wir am Anfang zurück ins Jahr 2020. Am 25. Mai wird George Floyd in Minneapolis festgenommen. Wenige Minuten später liegt er auf dem Boden mit dem Gesicht auf dem Asphalt. Ein Polizist kniet auf seinem Nacken, mehr als 9 Minuten lang. George Floyd sagt immer wieder den Satz »I can't breathe« und keiner greift ein. Eine Passantin filmt das Geschehen und dieses Video verbreitet sich innerhalb von Stunden weltweit. Der Grund, warum dieser Fall so einschlug, liegt nicht nur in der sehr erschreckenden Tat selbst, also in der Ermordung von George Floyd durch einen Polizeibeamten, sondern auch in der Geschichte, die dahinter steht. Um zu verstehen, warum so viele Menschen direkt gesagt haben, das ist nicht neu, brauchen wir einen kurzen Blick in die US-amerikanische Geschichte. Nicht um alles darüber zu erklären, aber um ein paar zentrale Linien sichtbar zu machen. Denn das Verhältnis zwischen Polizei, staatlicher Kontrolle und rassistischen Praktiken hat in den USA eine sehr lange Vorgeschichte. Ganz am Anfang stehen die sogenannten Slave Patrols. Sie entstehen ab Anfang des 18. Jahrhunderts hauptsächlich im Süden der USA. Slave Patrols waren Bewaffnete von den Kolonialregierungen und seit der Unabhängigkeit 1776 von den Bundesstaaten offiziell eingesetzte Einheiten. Sie waren also keine privaten Bürgerwehren, sondern gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitskräfte, die speziell für die Kontrolle der versklavten Bevölkerung geschaffen wurden. Eine moderne Polizei gab es zu dieser Zeit im Süden der USA noch nicht. Sheriffs hatten andere Aufgaben, vor allem Steuererhebung und Gerichtsvollzug. Für die Überwachung und Disziplinierung der versklavten Menschen brauchte man ein eigenes System und genau das leisteten die Slave Patrols. Sie hatten 3 zentrale Aufgaben. Erstens, sie suchten nach geflüchteten, versklavten Menschen. Wer gefunden wurde, wurde unter Gewaltanwendung zurückgebracht und dort bestraft, oft durch schwere körperliche Strafen. Manche Patrouillen durften Menschen, die sich widersetzten, sogar erschießen. Zweitens, sie kontrollierten Plantagen und Siedlungen, um Aufstände zu verhindern. Dazu gehörten nächtliche Rundgänge, das Durchsuchen von Schlafplätzen und das Unterbinden jeder Form von Organisierung. Selbst harmlose Treffen konnten als verdächtig gelten. Und das Ziel war klar, jede Form von Selbstbestimmung im Keim zu ersticken. Drittens, sie überwachten die Bewegung schwarzer Menschen generell und verlangten Papiere oder Genehmigungen. Wer sich ohne Erlaubnis bewegte, konnte festgenommen oder bestraft werden. Auch freie Schwarze mussten jederzeit nachweisen, dass sie rechtmäßig unterwegs waren. Die Kontrolle von Mobilität war ein Mittel, politische, wirtschaftliche und soziale Freiheit zu verhindern. Das alles waren staatlich angeordnete Gewaltpraktiken in den USA, die eindeutig rassistisch organisiert waren. Und auch als die Sklaverei nach dem Bürgerkrieg 1865 offiziell abgeschafft wurde, verschwanden diese Muster nicht einfach. Im Gegenteil. Viele dieser Kontroll- und Gewaltmechanismen tauchten in den Jahren danach in neuen staatlichen Strukturen wieder auf. Vor allem im Süden der USA. Hier ist es wichtig, zwischen Nord- und Südstaaten zu unterscheiden. Denn im Norden entstehen moderne Polizeibehörden im Laufe des 19. Jahrhunderts eher nach europäischen Vorbildern. Das heißt städtisch organisiert und mit einem Schwerpunkt auf sozialer Kontrolle in schnell wachsenden Städten. Im Süden sieht es anders aus. Dort entstehen professionelle Polizeien oft erst nach dem Bürgerkrieg und sie knüpfen an das an, was es vorher schon gab. Also die Erfahrungen, die Routinen und zum Teil auch das Personal der ehemaligen Sklavenpatrouillen. Viele der neu gegründeten Polizeibehörden übernehmen nicht nur ehemalige Patrouillenführer und Mitglieder, sondern auch deren Grundlogik, also die Überwachung schwarzer Mobilität, das Unterbinden politischer Organisierung und das Durchsetzen eines rassistisch geordneten Systems. Eine zentrale Rolle spielten dabei die sogenannten Black Codes, also Gesetze, die unmittelbar nach der Abschaffung der Sklaverei eingeführt wurden. Sie sollten schwarze Menschen weiterhin kontrollieren und ihre Freiheit massiv einschränken, zum Beispiel durch Arbeitszwang, Bewegungsbeschränkungen und harte Strafen für sogenannte Landstreicherei. Die Polizei setzte diese Regeln aktiv durch und sorgte damit dafür, dass rassistische Kontrolle auch nach dem Ende der Sklaverei bestehen blieb. Black Codes sind deshalb so wichtig zu erwähnen, weil sie zeigen, wie eng staatliche Gewalt und rassistische Kontrolle miteinander verknüpft waren und wie solche Strukturen in Institutionen überdauern können, selbst wenn sich die Gesetze ändern. Das heißt natürlich nicht, dass die moderne Polizei im Süden eine direkte Fortsetzung der Slave Patrols war. Aber grundlegende Funktionslogiken, also die Kontrolle, Überwachung und die gezielte Regulierung schwarzer Bevölkerungsteile, blieben in veränderter Form bestehen und wurden institutionell weitergetragen. Und genau das ist der Punkt. Diese Muster verschwinden nicht einfach, nur weil sich die Organisationsform ändert. Sie verlagern sich lediglich in neue rechtliche Formen. Und diese neuen Formen sind es, aus denen schließlich das System hervorgeht, das wir als Jim Crow-Ära kennen. Sie markiert die Phase, in der diese rassistischen Strukturen nicht nur fortgeführt, sondern gesetzlich festgeschrieben wurden. Diesmal nicht mehr als Black Codes, sondern als umfassendes System der sogenannten Rassentrennung, das ab den 1870er Jahren bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein den Alltag in den Südstaaten bestimmte. Der Name Jim Crow geht auf eine berühmte rassistische Kunstfigur aus den sogenannten Minstrel Shows zurück. In diesen Shows traten weiße Unterhaltungskünstler mit schwarz geschminkten Gesichtern auf und stellten schwarze Menschen in übertriebenen, Stereotypen und abwertenden Rollen dar. Jim Crow wurde dadurch zu einem Symbol für die herabsetzende Darstellung schwarzer Menschen allgemein. Später wurde der Begriff Jim Crow-Ära zur Bezeichnung für den Zeitraum, in dem im Süden der USA das System eben dieser sogenannten Rassentrennung oder auf Englisch Racial Segregation herrschte. Dieses System beruhte auf hunderten lokalen und bundesstaatlichen Gesetzen. Dazu gehörten konkrete Regeln wie getrennte Schulen, getrennte Sitzbereiche in Bussen, getrennte Eingänge in öffentlichen Gebäuden, Krankenhäuser, Gefängnisse, Parks, Restaurants oder sogar getrennte Trinkwasserbrunnen. Die Polizei spielte in diesem System eine extrem aktive Rolle, denn sie überwachte, kontrollierte und sanktionierte Vorstöße gegen diese sogenannte Rassentrennung. Das heißt, sie sorgte dafür, dass schwarze Menschen konsequent benachteiligt wurden und dass der weiße Bevölkerungsteil seine gesellschaftliche Dominanz behielt. In vielen Städten schützte die Polizei zudem weiße BürgerInnen vor Strafverfolgung, wenn diese schwarze Menschen bedrohten oder angriffen. Die Polizei war also nicht neutraler Ordnungsfaktor, sondern Teil eines aufrechterhaltenen Unterdrückungssystems. In den 1950er und 60er Jahren kam es dann zur Bürgerrechtsbewegung. Berühmte Akteure wie Martin Luther King Jr., Rosa Parks, die Student Nonviolent Coordinating Committee, also kurz SNCC, oder die Freedom Riders kämpften für gleiche Rechte und hatten auch Erfolg damit. Zum Beispiel in Form des Civil Rights Acts von 1964, also dem Verbot von Diskriminierung in öffentlichen Einrichtungen, oder auch dem Voting Rights Act von 1965, also dem Schutz des Wahlrechts für schwarze BürgerInnen. Diese Gesetze veränderten den rechtlichen Rahmen massiv. Aber sie veränderten nicht automatisch die institutionellen Routinen. Denn auch nach 1965 wurden schwarze AmerikanerInnen deutlich häufiger kontrolliert, härter bestraft und sie hatten weniger Vertrauen in die Polizei. Aus gutem Grund, wenn wir uns die Geschichte anschauen. Viele Polizeibehörden bleiben außerdem überwiegend weiß und rassistische Einstellungen wirken informell weiter. Etwa zum Beispiel bei der Einschätzung, wer gefährlich sei. Und genau das ist wichtig. Rechtliche Gleichstellung bedeutet nicht automatisch gleiche Behandlung im Alltag. Und diese Kontinuitäten ziehen sich bis heute durch, wie der Fall George Floyd zeigt. Und an dieser Stelle kann man gut einen Moment innehalten und sich fragen, ist es eigentlich ein rein US-amerikanisches Problem? Und die ehrliche Antwort ist, nein, ist es nicht. Auch wenn die historische Entwicklung in Deutschland eine ganz andere ist, kennen wir ähnliche Muster. Zum Beispiel bei der Frage, wer häufiger kontrolliert wird und wer bestimmte polizeiliche Maßnahmen eher erlebt als andere. In Deutschland läuft das unter dem Begriff Racial Profiling. Und auch hier geht es um Ungleichbehandlungen im Alltag, um Zuschreibungen, um Erfahrungswissen, das Menschen machen. Und um die Frage, wie sich das auf ihr Vertrauen in staatliche Institutionen auswirkt. Denn auch hier in Deutschland zeigt sich immer wieder, dass bestimmte Gruppen häufiger in den Blick der Polizei geraten als andere und das Vertrauen dadurch sehr unterschiedlich verteilt sein kann. Die Ursachen dafür liegen nicht nur in einem einzigen historischen Moment, sondern in vielen Entwicklungen, die sich über lange Zeit aufgebaut haben. In der deutschen Kolonialgeschichte zum Beispiel oder in rassistischen wissenschaftlichen Traditionen seit dem 19. Jahrhundert. Natürlich auch in der NS-Zeit und in Form des Alltagsrassismus, die sich hartnäckig gehalten haben. All das hat die deutsche Gesellschaft und auch ihre Polizei stark geprägt und ist daher bis heute in ihren Strukturen, Diskursen und auch Bildern verankert. Wenn wir heute also von strukturellem Rassismus sprechen und ganz konkret von strukturellem Rassismus in der Polizei, dann meint das genau diese langen historischen Linien in den USA und auch hier. Es geht also nicht um die Absicht einzelner Beamter. Es geht darum, dass Institutionen historisch und gesellschaftlich geprägt sind und dass sich über die Zeit hinweg bestimmte Vorstellungen, Regeln und Routinen in Institutionen festgesetzt haben, die Ungleichbehandlung und Diskriminierung auch heute noch befördern können. Die Geschichte ist also weder in Deutschland noch in den USA weg, sondern sie wirkt weiter. Genau deshalb wurde der Tod von George Floyd nicht als isolierter Fall gesehen, sondern als Teil eines größeren Musters in einer Institution, die nach wie vor rassistische Strukturen und Praktiken enthält, mit direkten, konkreten Auswirkungen auf das Leben schwarzer Menschen in den USA und eben auch hier. Wenn wir jetzt zum Schluss noch einmal auf die Folgen des Falls George Floyd schauen, dann wird deutlich, wie weitreichend er eigentlich war. Juristisch war er ein Ausnahmefall. Derek Chauvin, der Beamte, der George Floyd fixiert hatte, wurde 2021 wegen Mordes zweiten Grades, im deutschen Recht entspricht das in etwa einem Totschlag in einem schweren Fall, zu 22 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt und zusätzlich in einem Bundesverfahren wegen der Verletzung von Bürgerrechten. Auch die beteiligten Kollegen wurden wegen Beihilfe zum Totschlag verurteilt. Solche Entscheidungen sind in den USA selten, besonders wenn es um tödliche Polizeigewalt geht. Aber die größere Wirkung ging über den Gerichtssaal hinaus. Die Black Lives Matter-Bewegung, die es zwar vor 2020 schon gab, wurde nach dem Tod von George Floyd zu einer lauten internationalen Stimme gegen Rassismus und Polizeigewalt. Weltweit gingen Menschen auf die Straße und hielten Plakate mit genau diesem Satz hoch, den wir hier auch auf dem Poster sehen können. I can't breathe. Nicht nur in New York und Minneapolis, sondern auch hier in Deutschland. Nicht, weil die Situation in Deutschland identisch wäre, sondern weil die grundlegende Frage dieselbe ist. Wer wird wie durch staatliche Gewalt geschützt und wer wird durch sie gefährdet? In den USA führte diese Debatte zu verschiedenen Reformversuchen. Manche Städte veränderten ihre Ausbildungsprogramme, andere führten striktere Richtlinien zur Deeskalation ein oder verpflichteten Bodycams. Einige Behörden haben begonnen, den Einsatz von Würgegriffen generell zu verbieten. Die Wirkung solcher Maßnahmen ist umstritten, aber es hat zumindest eine breite Auseinandersetzung gegeben. Und auch in Deutschland hatte der Fall Wirkung. Es gab Diskussionen wie Racial Profiling über Vertrauen in der Polizei und über die Frage, wie divers Polizeibehörden eigentlich sind. Einige Bundesländer haben daraufhin Studien zu Polizeikontrollen angestoßen. Andere haben Projekte zur interkulturellen Öffnung und Antidiskriminierung ausgebaut. Und in der Polizeiausbildung, also auch hier an der DH-POL, spielt die Frage nach strukturellem Rassismus inzwischen eine deutlich größere Rolle als noch vor ein paar Jahren. Nicht, weil man die Polizei unter Generalverdacht stellen möchte, sondern weil professionelles Handeln voraussetzt, dass man die Wirkung von historischen Mustern und strukturellen Effekten versteht. Am Ende geht es nicht nur um einen Fall in Minneapolis, sondern um die grundsätzliche Frage, wie staatliche Gewalt in einer demokratischen Gesellschaft gerecht, transparent und menschenwürdig bleibt. Der Tod von George Floyd zeigt, was geschieht, wenn diese Ansprüche verletzt werden und warum es notwendig ist, dass die Polizei nicht nur Vertrauen stärkt, sondern auch ihre Strukturen, Routinen und historischen Belastungen kritisch reflektiert. Denn die Polizei trägt Verantwortung für alle Menschen in einer pluralen Gesellschaft. Und diese Verantwortung beginnt mit der Bereitschaft hinzuschauen. Auch oder gerade auf das, was unbequem ist. Das war ein Beitrag aus der Reihe Fragen an die Polizeigeschichte. Ein Poster- und Podcast-Projekt des Fachgebiets 1.6, Polizeigeschichte und politische Bildung der DHPOL. Plakate, Redaktion und Text, Gundula Galen, Doris Kock und Pauline van Moll. Sprecherin und Produktion, Pauline van Moll. Erscheinungsdatum, Februar 2026. Vielen Dank fürs Zuhören.